Beim letzten Vortrag wurde aufgeworfen, dass es beim Rechtsextremismus auch nicht so eine einfache Links-Rechts-Unterscheidung gibt, weil es zum Beispiel auch sozial-nationalistische Formen des Rechtsextremismus gibt. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen?
Das ist ja einer der Punkte, die wir auch seit vielen Jahren kritisieren in der Arbeit der Verfassungsschutzbehörden, deren Konzept von Linksextremismus und Rechtsextremismus, was ein völlig unterkomplexes Bild der Gesellschaft zeichnet, weil wir ja auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, die in diesem Bild häufig als sauber gilt, ganz große Einstellungswerte haben, was Antisemitismus angeht, was Rassismus angeht. Und das fällt dabei meist völlig unter den Tisch, denn vor allen Dingen rechte, menschenfeindliche Einstellungen finden sich eben auch in dieser sogenannten Mitte. Und das können wir mittlerweile auch mit vielen Belegen wie den Friedrich-Ebert-Stiftungsstudien, mit Harald-Welzer-Studien zeigen. Und das darf eben nicht vergessen werden. Und deswegen alles nur auf rechts und links zu schieben, ist ohnehin eine Gleichsetzung, die völlig jeglichem Inhalt entbehrt und vergisst halt eben die menschenfeindlichen Einstellungen in dieser sogenannten Mitte.
Um diese Einstellungen auch wirklich zu finden, ist es da manchmal besser, wenn man nicht von Rechtsextremismus spricht, sondern, also wir hatten beim letzten Mal den Begriff ausgrenzenden Nationalismus aufgeworfen. Verwendest du den?
Nee, ich spreche von extremer Rechter, um eben von diesem Rechtsextremismus-Konzept in seiner Gleichsetzung von rechts und links wegzukommen. Und aber da müssen wir auch sagen, es gibt eben auch derzeit nicht wirklich befriedigende sprachliche Lösungen dafür. Aber wir weisen immer wieder darauf hin, dass es eben auch diese rassistischen Einstellungen in der Mitte gibt. Und deswegen spreche ich von der extremen Rechten.
Dein Vortrag hatte heute den Titel vom Kampf um die Straße zum Kampf um die Parlamente und es ging um die NPD und ihre strategische Neuausrichtung. Wie sieht die denn aus?
Es geht vor allem darum, wie der jetzige Vorsitzende Holger Apfel sagt, keine Bürgerschrecktruppe mehr zu sein. Man möchte sich lösen von diesem Ballast des Skinheads, dieser brutalen Bomberjackenträger, und möchte eben im Prinzip Nazis in Nadelstreifen hervorbringen, so wie das die Kollegen Andrea Röpke und Andreas Spalt einmal formulierten. Man möchte nach außen hin seriös wirken, man möchte sich besser verkaufen, um eben erfolgreich zu sein, um in die Landes- und Bundesparlamente einzuziehen. Und im Prinzip ist das eine reine Neuerstellung einer Verpackung. Darum geht es im Kern. Man möchte sich nach außen hin besser präsentieren und eben nicht mehr diese ganzen Szene-Sachen, die vor allen Dingen mit dem Nationalsozialismus zu tun haben, so sehr nach außen dringen lassen. Inhaltlich hat sich hier nichts geändert. Die Diskussion wird nur über Verpackung geführt und nicht über irgendwelche ideologischen Veränderungen.
Aber es werden auch ja neue Inhalte erschlossen. Also du hast ja auch von den Türöffner-Themen gesprochen. Wie finden da die Neonazis Anknüpfungspunkte an die Gesellschaft?
Genau, also nicht unbedingt neue Inhalte, sondern man versucht, Themen, die gesellschaftlich eben auf Boden stoßen, die gesellschaftlich eben wichtig sind, die Reizthemen sind, aufzugreifen, um dann die nationalistische, rassistische Ideologie zu verbreiten. Das heißt also beispielsweise bei Sozialgesetzgebung wird das Ganze meist in Verbindung gebracht mit sogenannten Ausländern, mit Asylsuchenden, die dann eben gesagt, wo eben gesagt wird, dass man kein Geld dahin stecken sollte, sondern lieber dem Deutschen, so wie das die NPD formuliert, Hartz-IV-Empfänger das Geld aufzustocken. Das heißt, diese Themen, die bei Leuten eben auf fruchtbaren Boden stoßen, werden verbunden mit der rassistischen, nationalistischen Ideologie, um sie besser an die Leute ranzubringen.
In der Diskussion ging es auch um das NPD-Verbotsverfahren. Was sagst du denn dazu?
Ja, das ist nun das Zweite, was angestoßen wird. Man muss da kritisch sein, denn derzeit ist nicht ganz klar, ob es reicht, ob das Verbot, dieses neue Verfahren auf sicheren Füßen steht, da wir überhaupt nicht einschätzen können, wie sauber die Sicherheitsbehörden, die sich nun in den letzten Jahren sehr, sehr viele Fehler erlaubt haben, grobe Fehler erlaubt haben, wie gut die recherchiert haben und ob tatsächlich Beweise erbracht werden, die nicht mehr von V-Leuten kommen. Das wird das große Fragezeichen sein und da wird man eben sehen, was tatsächlich in diesen 1000 Seiten Beweise, die momentan durch die Medien geistern, drinsteht und wie sich die Arbeit der Sicherheitsbehörden hier verändert hat. Ich persönlich bin da skeptisch. Die NPD bereitet sich vor auf das Verfahren, möchte da juristisch gegen vorgehen und momentan würde ich sagen, ist es offen. Es ist sehr schwer einzuschätzen, was passiert.
Wenn du nicht so zuversichtlich bist hinsichtlich dieses Verbotsverfahrens, welche anderen Strategien gibt es denn dann gegen die sogenannten Neonazis in Nadelstreifen überhaupt vorzugehen?
Ja, also ich kontinuierlich mit denen auseinanderzusetzen, immer wieder zu schauen, was steckt dahinter, darüber zu berichten, das ernst zu nehmen und eben das Ganze auch zu einem gesellschaftlichen Thema zu machen, klar zu machen, was bedeutet das, wenn jemand hier irgendwelche Wahlkampfparolen von sich gibt, was steckt dahinter. Das ist einerseits eine gesellschaftliche Aufgabe, die dieses Thema nicht ignorieren darf, also Rechtsextremismus, und andererseits bedarf es Medien, die das ernst nehmen, kontinuierlich und vor allen Dingen auch ausführlich darüber berichten.
Da wären wir dann jetzt auch bei der Publikative, bei der du dabei bist. Du hast auch vorhin schon erwähnt, wie die sich so ein bisschen gewandelt hat. Und zwar inwiefern?
Publikative startete 2005 als NPD-Blog damals und das war natürlich auch dem Einzug der NPD in den Sächsischen Landtag geschuldet. Und 2011 gab es dann einfach die Neuausrichtung, wo klar war, wir wollen uns nicht nur mit der extremen Rechten an sich beschäftigen, sondern es wird immer wichtiger, sich eben auch mit Rassismus, mit Sexismus in der Mitte der Gesellschaft zu beschäftigen. Es ist wichtig, die etablierten Medien zu kritisieren für Sachen, die aus unserer Sicht eben dort falsch laufen, Berichterstattungen, die hochproblematisch sind. Und darum geht es uns im Prinzip, auch Leuten eine Stimme zu geben, Themen Platz zu bieten, die woanders keinen Raum finden. Und das ist uns ziemlich wichtig.
Die Vortragsreihe Politik in der offenen Gesellschaft, Rechtsextremismus, entstand ja unter dem Eindruck, dass eine Politikstudentin als Neonazi geoutet wurde. Wie würdest du denn mit so einem Fall an der Uni umgehen?
Soweit mir bekannt ist, und ich kenne mich natürlich in Freiburg nicht ganz so gut aus, ist das jemand gewesen, der hohe Funktionsposten in der NPD-Jugendorganisation hatte. Damit ist das niemand mehr, der sozusagen seinen Rassismus in der Stube irgendwie vertritt, sondern jemand, der eben seine Meinung auch öffentlich kundtut, Funktionspositionen übernimmt und auch in der Öffentlichkeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aufgetreten ist bei Demonstrationen. Dass darauf aufmerksam gemacht wird, halte ich grundsätzlich für richtig. Man muss da mal genau hinschauen, wie ist der Einzelfall strukturiert. Deswegen möchte ich mich auch kaum jetzt näher dazu äußern, weil ich den zu wenig kenne. Mir scheint es wichtig zu sein in so einem Fall, dass der eben diskutiert wird, dass darauf aufmerksam gemacht wird und dass diskutiert wird, was bedeutet das, wie gehen wir damit um. Natürlich mögen die Ergebnisse nicht immer jedem passen, aber manchmal ist diese Diskussion eines solchen Falls mehr wert als das Ergebnis an sich, denn es bringt eben dieses Thema überhaupt wieder zur Diskussion und dadurch macht es eben auf diese Problematik überhaupt aufmerksam.
Im letzten Vortrag hat der Referierende auch gesagt, also er hat gemeint, er würde sich überhaupt nicht mit so einem Outing beschäftigen, weil das zu stark auf die Person, auf den Einzelfall abzielt, aber das große Problem des Rechtsextremismus völlig aus den Augen verliert. Was sagst du dazu?
Naja, das ist vielleicht auch der Profession geschuldet. Soweit ich weiß, war der Referent des letzten Vortrags ein Professor an der Pädagogischen Hochschule. Der hat natürlich nochmal eine andere Sicht, eine wissenschaftliche Sicht, als beispielsweise Journalisten haben oder eventuell auch antifaschistische Gruppen vor Ort haben. Dass eine Antifa-Gruppe vor Ort jemanden direkt in dem Ort outet, das ist natürlich sozusagen die logische Folge. Und da geht es nicht darum, immer den Rechtsextremismus bundesweit zu betrachten. Man muss mit diesen Outings kritisch umgehen, denn die haben immer auch die negative Seite. Man darf das nicht sozusagen unkritisch tun, muss man sehr vorsichtig sein. Und wie gesagt, denn eben im Einzelfall betrachten, dass ein Professor sich nicht mit Einzel-Outings beschäftigt, wundert mich gar nicht. Allerdings würde ich deswegen das Ganze auch nicht vom Tisch wischen, denn so ein Einzel-Outing sagt ja manchmal, wenn wir uns dann anschauen, was hat derjenige gemacht in Foren oder diejenige, wo war derjenige oder diejenige aktiv, sagt uns ja viel darüber aus, wie der Rechtsextremismus insgesamt funktioniert. Und deswegen würde ich es nicht ganz vom Tisch wischen, würde ihm aber zustimmen, in der Sache sehr, sehr kritisch damit umzugehen. Auch die Menschen, die sowas tun, sollten da sehr vorsichtig und wohlbedacht mit umgehen.